Drei Wochen sind um, Ferien sind vorbei und wir lernen heute, warum man Würmer nicht nur zum Angeln benutzen kann, dass man alles, was man nicht mit C machen kann, löten muss und dass man Linux auch auf CD installieren kann. Hier ist Radio Tux, Sendung 42. Mein Name ist Maurice Renk und das sind unsere Themen. Viren, Würmer und Trojaner, momentan sind sie alle wieder sehr aktiv.
Wer hat Angst vor dem bösen Wurm? Die Antiviren-Spezialisten warnen davor, dass der massiv verbreitete Sobic-F-Wurm ab dem heutigen Freitagabend möglicherweise neue Komponenten von Rechnern im Netz bezieht.
Schauen uns aktuelle C-Bücher an. Und mit Glück, und sollte die Datei noch bei mir ankommen, haben wir auch noch ein interessantes Linux-Tag-Interview zum Thema Knoppix. Außerdem, und das ist ganz neu, kann man uns ab dieser Sendung auch in Stereo hören. Ja, das heißt, ihr hört mich einmal von links oder aber auch von rechts. Ist das nicht der Hammer?
Thomas Tagebuch.
Möglichkeit 1. Liebes Tagebuch, ich möchte auch endlich unter Linux programmieren können. Dazu habe ich mich für C oder C++ entschieden. Anhand des kleinen roten Buches C und Linux von Martin Gräfer aus dem Hansa Verlag kann ich, C-Kenntnisse vorausgesetzt, sofort starten. Das kompakte Buch fängt genau da an, wo ein Buch wie C in 21 Tagen aufhört. Ich lerne Linux-Besonderheiten bei der C-Programmierung kennen. IDEs und Konventionen werden vorgestellt. Auch die Verwaltung von Prozessen und der Zugriff auf Geräte ist unter Linux einfach ein Muss. Nur das Kapitel zur Grafikprogrammierung verwundert mich etwas. Von der OpenLook-Bibliothek habe ich noch nie etwas gehört. Die ganze Sache wirkt etwas angestaubt. In einem Buch von 2002. Naja, vielleicht liegt es ja auch an mir. Abgeschlossen noch das ganze Buch mit einem Kapitel zum direkten Hardware-Zugriff auf die parallele Schnittstelle. In dieser Kürze ist das auch ganz nett. Gut, dass es nicht mehr geworden ist. Mein Fazit ist klar. Das ist ein nettes kleines Buch für jeden, der schon in C programmieren kann und die Besonderheiten von Linux kennenlernen will. Dein Thomas.
Thomas Tagebuch.
Viren, Würmer, Trojaner, im Moment sind sie wieder alle am werkeln und man hört nur noch von ihnen. Ja, wir unter Linux sind ja bis jetzt ganz gut davon gekommen, aber ich persönlich glaube, das wird sich mit steigender Popularität von Linux auch nochmal irgendwann ändern. Also ich denke, da werden auch immer mehr Viren, Würmer und Trojaner und so weiter kommen, die auch unter Linux laufen. Vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht so richtig den Unterschied, was ist jetzt der Unterschied zwischen Wurm und Trojaner, was macht eigentlich genau ein Virus? Wir haben uns das mal genauer angesehen und erklärt. Das ist ein Beitrag von Mario Schröder. Viel Spaß!
Wer hat Angst vor dem bösen Wurm? Die Antiviren-Spezialisten warnen davor, dass der massiv verbreitete Sobic-F-Wurm ab dem heutigen Freitagabend möglicherweise neue Komponenten von Rechnern im Netz bezieht. Dadurch könnte der Wurm noch weiteren Schaden verursachen. Andere Hersteller von Antivirensoftware bestätigen diese Informationen. Es wird auch angegeben, dass Zovic F in der Lage ist, beliebigen Programmcode von verschiedenen Master-Servern, deren Adressen verschlüsselt im Code verankert sind, zu laden und auszuführen. Diese Funktion ließe sich durch den Wurm beispielsweise dazu verwenden, um sich selbst zu aktualisieren oder um Schadensroutinen nachzuladen. Zovic F kommuniziert mit NTP-Servern, um sich die aktuelle UTC-Zeit zu holen. Dabei soll der Schädling von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 19 und 22 Uhr UTC, also zwischen 21 und 24 Uhr deutscher Sommerzeit, versuchen, mit den Master-Servern in Kontakt zu treten. Möglicherweise könnte die Gefahr durch Zovic F erst ab dem heutigen Freitagabend, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, neue Dimensionen annehmen. Ob Zovic tatsächlich zum angegebenen Zeitpunkt neue Komponenten lädt und welche Funktion diese ausführen sollen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Hinweise zum Schutz vor Viren und Würmern, auch für Zovic F, bieten die Antivirenseiten von Heise Security. Rechner, die von dem Wurm nicht befallen sind, können natürlich auch keine zusätzlichen Schadensroutinen ausführen. Nun, in etwa so wurde das Schreckensszenario im Heise News-Ticker am Freitagabend beschrieben. Ein böser Computerwurm soll sein Unwesen im Netz der Netze treiben. Leider kommt es hin und wieder vor, dass Begriffe durcheinander gebracht werden und die User dadurch in Angst und Schrecken versetzt werden. Aus diesem Grund will ich euch nun im Rahmen unserer IT-Sicherheitsreihe die einen oder anderen Begriffe erläutern und eine Lektüre vorstellen, die sich ausschließlich mit dem Thema Computerviren beschäftigt. Das Antivirenbuch. Auch dazu noch mehr am Ende dieser Einführung. Da in den Medien häufig Meldungen über Viren, Würmer und trojanische Pferde vorkommen, sollten wir vielleicht gleich mal vorab eine Definition durchführen. Damit kann dann auch jeder nach der Sendung sein Wissen zum Besten geben. Also, was ist denn nun eigentlich ein Wurm? Nun, ein Computerwurm ist ein Programm, das funktionierende Programme oder Programmsequenzen von sich selbst herstellt und diese auf anderen Computersystemen zu verbreiten versucht. Normalerweise geschieht dies über Netzwerkverbindungen oder ähnliches. Heute breiten sich die Würmer üblicherweise via E-Mail aus. Der vergangene Woche gesichtete Wurm im Internet ist ein solches Programm. Schön und gut. Aber was sind denn bitte Viren? Ein Virus ist ebenfalls ein sich selbst reproduzierendes Programm, das Code enthält, der sich selbst explizit kopiert und die anderen Programme infiziert, indem er die Programme selbst oder deren Umgebung beeinflusst. Der Aufruf dieses Programmes kann eine weitere Entwicklung des Virus hervorbringen. Der Unterschied zwischen Viren und Würmern zeichnet sich dadurch aus, dass ein Virus im Wesentlichen nur ein Programmfragment ist, das nicht selbstständig lauffähig ist. Ein Virus benötigt meist ein Wirtsprogramm, das er infizieren kann. Wird das infizierte Programm gestartet, so wird zunächst das Virus aktiv. Hat das Virus seine Arbeit beendet, übergibt er die Programmkontrolle wieder dem Programm, das der User eigentlich starten wollte. Die meisten Viren und Würmer verfügen auch über sogenannte Polymorph Engines. Diese erlauben das Virus bzw. den Wurm bei jeder Kopie völlig anders zu verschlüsseln. Oftmals ändert sich dabei nicht nur der Schlüssel, sondern auch die komplette Verschlüsselungsroutine. Das macht die Arbeit der Virenjäger besonders schwer, denn das Virus hat dann bei jeder Infektion ein komplett anderes Aussehen. Mindestens ebenso viele Viren und Würmer verfügen über Stealth-Mechanismen, mit denen sie sich aktiv vor User, System und Virenjäger verstecken können. Viele Viren infizieren zu diesem Zweck gerne das Betriebssystem oder wichtige Komponenten des Systems. Dadurch wird das Virus gleich bei Systemstart aktiv und kann das Betriebssystem zu falschen Aussagen zwingen. Gerne wird bei dieser Gelegenheit auch gleich der Programmstart mit überwacht. Damit kann das Virus gleich jedes Programm, das der Ahnungslose-User startet, infizieren. Okay, last but not least, was sind denn dann Trojaner? Tja, ein Trojaner ist ein Programm, welches undokumentiert die Aufgaben ausführt, womit der Programmierer Funktionalitäten beabsichtigt, die den einen oder anderen User missfallen könnten. So können gegebenenfalls Passwörter ausgespäht, Tastatureingaben aufgezeichnet und diese Daten dann übermittelt werden. Diese Programme findet man auch im Linux- und Unix-Bereich. Damit der User jedoch den Trojaner auch ausführt, wird er meist an ein anderes Programm, wie zum Beispiel ein Spiel, gekoppelt. Der User führt die zusammengeschmeißte Datei aus und sieht nur das Spiel, während im Hintergrund sich der Trojaner bereits fest im System verankert hat. Viele Trojaner verbergen wie Viren aktiv ihre Anwesenheit. Auf Windows-Plattformen sind Trojaner wie Sub7, NetBus und Backorifice zu Berühmtheiten geworden, da sie es dem Bösewicht sehr einfach machten, sie zu bedienen. Ein anderer großer Vertreter der Trojaner ist wohl der berüchtigte Dialer. Das Antivirenbuch weist auch auf einen Anstieg im Bereich der Linux-Viren hin, auch wenn es viele Menschen nicht glauben wollen. Mein Fazit hierzu: Für die Zielgruppe der Netzwerkadministratoren, IT-Fachkräfte, Support-Mitarbeiter und Power-User ist das Buch eine grundlegende Basis, um nicht durch einen Virus heimgesucht zu werden. Das eine schließt zwar das andere nicht aus, denn nobody is perfect, aber hier werden zahlreiche Tipps und Tricks angesprochen, die es jedem User ermöglichen sollten, seinen Beitrag zur Sicherheit des Systems zu leisten. Es werden zusätzlich noch die Probleme, Systemlösungen und Fallstudien mit Viren und Malware angesprochen. Dennoch ist das Buch frisch und interessant geschrieben. Für den interessierten Virenjäger gehört diese Lektüre auf jeden Fall zur Standardausrüstung. Dieses Buch ist mit Sicherheit lesenswert, wenn man sein Know-how in Bezug auf Viren, Aufbau und Funktionsweise der kleinen Biester vertiefen will. Eine abschließende Bewertung werde ich am Ende unserer IT-Sicherheitsserie auf unserer Website darstellen. In der übernächsten Sendung werde ich euch das Buch der Hacker Contest vorstellen. Wobei es noch zu erwähnen gilt, dass wir in der kommenden Sendung mit unserem LAMP-Workshop beginnen wollen. Also unbedingt reinhören, denn es lohnt sich mit Sicherheit. Weitere Informationen über dieses Thema und auch über alle anderen findet ihr wie immer auf unserer Website. Ach ja, bevor ich es vergesse, solltet ihr auch ein Buch über IT-Sicherheit, Viren, Würmer oder Ähnliches gefunden haben, was wir auch den anderen Usern vorstellen sollten, dann bitte eine kurze E-Mail an mich, mario.schröder@linuxforus.de. Das war ein Beitrag geschrieben von Mario Schröder und gesprochen von Sebastian Steinhauer.
Thomas Tagebuch.
Möglichkeit 2. Liebes Tagebuch, ich möchte endlich auch unter Linux programmieren können. Dazu habe ich mich für C oder C++ entschieden. Anhand des dicken grünen Buchs C-Programmierung unter Linux von Helmut Herold und Jörg Arndt möchte ich es lernen. Dazu brauche ich nicht einmal Vorkenntnisse, denn die ersten 20 Kapitel führen mich aus einer ziemlich informatischen Sicht an die Dinge heran. Thematisch sind diese Kapitel sehr schön, da ich auch die Hintergründe verstehen lerne. Da es jedoch insgesamt 20 Kapitel auf 300 Seiten sind, wirkt alles etwas unhandlich. Durch viele Seiten an Beispielen muss ich mich durchschlagen. Doch immerhin ist mir ein Konzept ersichtlich. In den anderen Kapiteln, es sind noch sage und schreibe 16 Stück, sieht das etwas anders aus. Mal dies, mal das, mal jenes. Kapitel 21 zum Beispiel setzt viele Kenntnisse aus späteren Kapiteln voraus und baut selber auf einer Grafikbibliothek auf, die nur für dieses Buch geschrieben wurde. Nicht so wirklich sinnvoll. Auch ansonsten mischen sich leider für mich sehr interessante Themen mit weniger wichtigen. Ein Informatikprofessor und ein theoretischer Physiker haben dieses Buch geschrieben. Und genau diesen Eindruck macht es auch. Für eine Vorlesungsreihe könnte man mit dem Buch viel anfangen. Ich als armer Möchtegern-Programmierer kann es jedoch nicht. Dein Thomas.
Thomas Tagebuch.
Das war der zweite Teil von Thomas Tagebuch. Später noch ein bisschen mehr davon. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, ein paar Wochen, und zwar zeitmäßig zum Linux-Tag. Ingo Ebel war ja auf dem Linux-Tag und hat für uns zahlreiche Interviews geführt, unter anderem auch mit dem Herrn Knopper, der durch Knoppix wohl doch recht bekannt sein dürfte. Tja, und ich möchte gar nicht lange vorreden, sondern einfach gleich mal das Interview abfahren.
Ja, ich bin wieder zurück auf dem Linux-Tag und sitze hier mit Klaus Knopper von Knoppix. Und ja, was ist Knoppix überhaupt?
Ja, Knoppix ist ein von CD oder beim Linux-Tag DVD laufendes Live-Linux-System. Die Idee ist, man legt die CD oder die DVD in den Rechner ein, bootet davon und nach 3 Minuten hat man ohne irgendwelche Fragen über Hardware-Konfiguration oder Maus oder sonstige Hardware-Komponenten beantworten zu müssen, ein lauffähiges System, mit dem man eigentlich sofort losarbeiten kann. Ist also als Rescue-CD sehr schön geeignet, um abgestürzte Windows-Rechner wieder zu reparieren oder auch als mobile Arbeitsplattform. OpenOffice ist drauf, es sind auch viele Spiele drauf für Linux-Ersteinsteiger. Insofern dient es auch als ein schönes Demo, um sich anzuschauen, was man auf seinem Linux-Desktop alles schon haben kann.
Ja, also, was bist du in deinem privaten Leben? Womit verdienst du dein Geld? Wie bist du da überhaupt drauf gekommen, jetzt Knoppix zu machen und so weiter?
Ja, studiert habe ich in der Universität Kaiserslautern Elektrotechnik, habe auch meinen Abschluss dort gemacht und mich nach dem Studium selbstständig gemacht als IT-Consultant, mache Beratungen, mache Softwareanpassungen, mache Softwareentwicklung. Und auf die Knoppix kam ich durch eine Rescue-CD auf einer der CeBIT, so um 2000, 2001 muss das gewesen sein. Dort gab es so kleine Rescue-CDs und die haben mich interessiert, wie die funktionieren, was man machen muss, um von CD zu booten. Und bei freier Software kann ich ja alles auseinandernehmen, schauen, wie es funktioniert, neu zusammensetzen und mir dann ein eigenes System zusammenstellen. Und genau das habe ich auch gemacht. Und als ich erstmal ein System hatte, was von CD bootete, mit einer Shell, die lief, da war der Schritt hin zu der Idee, ein komplettes System zu haben, inklusive X-Windows und automatischer Konfiguration, eigentlich gar nicht so weit. Und je nachdem, was ich gerade gebraucht habe, kamen neue Sachen hinzu. Und schließlich hat mich dann der Linux-Tag e.V. Quasi überredet, aus diesem privaten Forschungsprojekt ein öffentliches Projekt zu machen, um ein bisschen Feedback zu bekommen über andere Hardware, über Probleme mit Grafikkarten. Und durch dieses Feedback war es halt möglich, das Ganze immer weiter zu verbessern, sodass es auf möglichst vielen Rechnern läuft.
Hast du dann viel Feedback und wie kann man dir jetzt zum Beispiel helfen oder wo findet man Support für Knoppix? Machst du das Ganze oder wie funktioniert das?
Ja, so also die zentrale Entwicklung von der Download-Version, das mache ich in meiner Freizeit, das ist ein Hobby von mir. Das Feedback ist über die letzten paar Jahre sehr stark angestiegen. Also im Moment bekomme ich so 400 E-Mails am Tag und ich kann leider nicht mehr auf alle antworten. Einige kann ich auch gar nicht mehr lesen. Das ist einfach von der Menge her nicht mehr möglich. Also wer helfen möchte oder wer eine Frage hat und Feedback über bestimmte Grafikkarten oder sonstige Hardware liefern möchte, dem würde ich empfehlen, mal auf die Knoppix Homepage zu schauen, www.knoppix.de. Dort sind Links auf ein Forum, wo man diskutieren kann mit anderen Knoppix-Benutzern. Dort sind auch Links auf ein Bug-Tracking-System, wo man Fehler reporten kann und Vorschläge machen kann zur Verbesserung. Und das hilft schon sehr weiter, weil da sich auch mehr Leute drum kümmern können, die schon mal Probleme gelöst haben oder selber eine eigene Knoppix erstellt haben. Und speziell unter www.knoppix.net gibt es auch eine kleine Anleitung, wie man sich selber so eine CD bauen kann.
Hast du auch noch andere Projekte?
Ja, der Linux-Tag ist natürlich eines meiner größten Projekte, wo ich mitarbeiten darf und die Messe wird halt jedes Jahr auch wieder etwas größer. Für den Linux-Tag habe ich halt jetzt diese DVD-Version von Knoppix gemacht, vielleicht weitere Projekte. Beruflich bin ich natürlich auch tätig mit Schulungen, Beratungen und so alle paar Semester bin ich auch an der FH Zweibrücken als Dozent. Und naja, das ist also das, was ich so alles mache. Das ist eigentlich schon ein Haufen Projekte und je nach Zeiteinteilung habe ich dann auch hin und wieder ein bisschen Zeit, mal eine neue Knoppix-Release rauszubringen.
Wie sieht die Zukunft von Knoppix aus?
Ja, die Zukunft von Knoppix, je nachdem, was man braucht, fügt man bei freier Software ja immer neue Teile hinzu. Insofern ist es schwer vorhersagbar. Wenn ich irgendwann mal ein von Memory Stick laufendes Knoppix brauche, dann werde ich mich da auch mal einarbeiten und schauen, wie es funktioniert. Es gibt schon ein solches Projekt, das ist auch auf der Knoppix.net Homepage verlinkt und einige Leute arbeiten im Moment an einer Knoppix-Edition für PowerPC. Das macht der Fabian Franz, der auch den neuen Knoppix-Installer schreibt, mit dem man ein bisschen komfortableres Partitionierungstool hat, um das Ganze auf Platte zu installieren. Also es wird sicher einen Haufen neue Sachen und Überraschungen geben über die nächsten paar Wochen und Monate und ich weiß selber noch nicht so genau, wo das Ganze dann hingeht. Ich versuche natürlich immer die Download-Edition up-to-date zu halten von der Software her und auch hin und wieder ein paar neue Sachen reinzubringen. Dafür muss ich natürlich wieder alte entfernen.
Und ich habe hier gesehen, auf dem Linux-Tag, da startet sogar Knoppix von LAN.
Ja, dieses Netzwerk-Feature, das gab es auf der Download-Edition auch schon. Das ist der sogenannte Knoppix-Terminal-Server. Der exportiert von einem laufenden Knoppix-System die CD via NFS, TFTP und DHCP. Und man kann dann mit einem übers Netzwerk bootbaren Rechner das Ganze eben remote booten.
Und wie kriegt man jetzt so viele tausend Dateien auf entweder eine kleine CD oder halt ein DVD? Das müssen noch Gigabyte sein.
Ja, das wird über ein komprimierendes Block-Device gemacht. Das nennt sich C-Loop und stammt ursprünglich von dem Paul Russell, der auch IP-Tables geschrieben hat. Der hat das für LinuxCare gemacht, für die Bootable Rescue Business Card. Und das habe ich von ihm übernommen, auf Kernel 2.4 portiert, ein bisschen erweitert und an der Kompression noch etwas gefeilt. Und das funktioniert auf Block-Ebene. Das bedeutet, was für ein Dateisystem drauf ist, ist eigentlich egal. Ich nehme aus Leseoptimierungsgründen, meistens auch ISO als Dateisystem, und das wird über dieses C-Loop-Device dann transparent dekomprimiert. Im Prinzip muss man sich das Ganze als ein gzip-komprimiertes File vorstellen. Wenn ich das über das C-Loop-Modul lade oder über das C-Loop-Modul mounte, müsste man besser sagen, dann kann ich auf Programme transparent zugreifen und es wird immer nur der Teil eines Programms entpackt, der gerade im Speicher gebraucht wird. Insofern muss man nicht erst das komplette Filesystem dekomprimieren, wie das bei gzip der Fall wäre, sondern das Ganze ist sehr speichereffizient, läuft daher auch auf Rechnern mit etwas weniger RAM.
Du hast gesagt, Knoppix ist eine Debian-Version. Was kann man, wenn ich jetzt Knoppix so toll finde und dann ist es ja nur auf der CD oder DVD, wie kriege ich das auf meine Festplatte und was gibt's da für Debian-Projekte in Zusammenhang mit Knoppix?
Ja, zunächst mal der Grund, warum es jetzt Debian ist. Die ersten Versionen basierten noch auf Red Hat. Debian ist, wenn es mal installiert ist, wunderbar einfach abzudaten über dieses apt-System, womit man von den Debian-Mirrors einfach neue Software downloaden und installieren kann. Das Ganze läuft als vorinstalliertes Debian von CD, das ist richtig, inklusive einer Paketdatenbank. Und wenn man sich überlegt, wenn es von CD läuft, könnte man es doch genauso gut einfach 1:1 auf Platte kopieren und von dort laufen lassen. Und das funktioniert auch tatsächlich, wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Bootloader von Linux und mit dem Linux-Dateisystem, kann man einfach den Inhalt der CD mit Copy auf Platte kopieren und dann den Kernel booten und das Ganze als Root-File-System mounten. Es gibt aber auch einen kleinen Installer, der heißt knx-hd-install. Das ist die Version von Christian Perle. Und da mit diesen beiden Skripten kann ich die DVD oder den Inhalt der DVD, was Knoppix angeht, auf Platte kopieren, vorher partitionieren, den Bootloader einrichten und optional noch sagen, welche Serverdienste gestartet werden sollen. Also so ist es auch eine installierbare DVD, womit ich nicht nur vorher angucken kann, wie es läuft, sondern nachher auch auf Platte installieren kann.
Ja, noch irgendwelche Anmerkungen, die du jetzt an die Linux-Community richten möchtest?
Anmerkungen an die Linux-Community. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr alle so fleißig die CD testet und bin für die vielen Anregungen sehr dankbar und ich hoffe nur, dass durch diesen ganzen Presserummel, der irgendwie über die Knoppix-CD entstanden ist, jetzt die Leute nicht irgendwie Wunder von mir erwarten, dass es irgendwie Kaffee kocht und auf allen Rechnern ohne Probleme läuft. Das Ganze ist ein experimentelles Projekt, ein Test für Hard- und Software und es ist lebt auch vom Mitmachen. Also die Leute, die gerne Dokumentationen schreiben oder Anleitungen, die sind natürlich dazu aufgerufen, Material zu schicken an die Foren, an die Support-Webpages und das wird dann auch hin und wieder einfließen in die CD-Version oder eben auch in informelle Seiten, wo man halt Informationen bekommt, wie kriege ich es auf meinem Rechner zum Laufen. Ich habe gesehen, auf dem Linux-Tag werden auch schon von verschiedenen Verlagen Knoppix-Bücher angeboten. Das überrascht mich manchmal etwa selber, da so ein Buch zu sehen, wo Knoppix draufsteht und eine Knoppix-CD dabei liegt. Ich finde das ganz witzig, dass das Ganze sich so ein bisschen verselbstständigt. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu machen. Aber ja, ist eigentlich ein ganz nettes Gefühl. Finde ich gut.
Ja, das glaube ich. Gut, dann danke ich dir für dieses Interview.
Ja, vielen Dank und noch viel Spaß auf dem Linux-Tag.
Dankeschön.
Tagebuch.
Möglichkeit 3. Liebes Tagebuch, ich möchte endlich auch unter Linux programmieren können. Dazu habe ich mich für C oder C++ entschieden. Anhand des Buches C++ mit Linux aus dem D-Punkt Verlag lerne ich zunächst, was Programmieren unter Linux samt Open-Source-Gedanken eigentlich bedeutet. Auch im zweiten Teil bleibe ich zunächst von Programmtexten verschont und lerne die Grundidee der objektorientierten Programmierung kennen. Eigentlich glaubte ich mich dabei ziemlich auszukennen, aber dieses Buch schafft es, die Objektorientierung unglaublich anschaulich darzustellen. In den nächsten beiden Kapiteln erzählt mir das Buch, was es für Strukturen in C++ gibt. Die letzten drei Kapitel stellen mir Editoren, Werkzeuge und Entwicklungsumgebungen vor. Dieses Buch macht mir einfach Spaß. Genau das braucht man, um mit C++ modern zu programmieren. Ich könnte jetzt nach der Lektüre wirklich ein objektorientiertes Programm mit grafischer Oberfläche schreiben, selbst wenn ich vorher keine Ahnung von Programmieren gehabt hätte.
Thomas Tagebuch.
Eieiei, das gibt Ärger. Die Sendung habe ich jetzt wohl etwas sehr stark überzogen. Aber okay, was soll man machen? Wenn so gute Beiträge die so da sind, die sind auch noch so lang. Ich bin dafür, dass wir unsere Beiträge ein bisschen kürzer machen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist jetzt, dass wir kein Thema mehr haben. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich nochmal einmal eine Abmoderation die beteiligten Redakteure nennen. Die da waren: Ingo Ebel, Sebastian Steinhauer, Mario Schröder, Thomas Kesselheim und unser Interviewpartner, der Herr Knopper. Ja, und ich habe die Sendung moderiert. Mein Name ist Maurice Renk. Wir hören uns wieder in 3 Wochen. Wer dann am Mikrofon ist, kann ich euch momentan gar nicht genau sagen. Entweder der Thomas oder der Ingo. Oder vielleicht auch ich. Bis dahin könnt ihr uns gerne ein Mail schreiben. Zum Beispiel zur aktuellen Sendung an radiotux@linuxveras.de oder benutzt unser Forum auf unserer Homepage www.linuxveras.de. Da könnt ihr gerne den ganzen Tag 24 Stunden, 7 Tage die Woche Kommentare hinterlassen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, zum Beispiel in Form von Beiträgen oder wenn ihr alleine Beiträge sprechen möchtet, dann meldet euch ebenfalls per E-Mail an unter mitmachen@linuxveras.de oder benutzt für alles unser Feedback-Formular auf unserer Homepage. Weitere Informationen wie ISBN-Nummern und Webadressen zu unseren Beiträgen dieser Sendung findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Also, jetzt gleich nochmal hinsurfen, www.linuxveras.de, die Beiträge durchlesen und gleich die Kritik posten. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschö!